Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier um 10 Uhr am Sonntag zum zweiten und leider auch schon letzten Tag der Chemnitzer Linux-Tage hier im Vortragssaal V1. Wir beginnen dem Strang zum Thema Funk. Mein Name ist Mario Hallstein, ich werde Sie hier durch die Session moderieren. Und als ersten Referenten haben wir Herrn Georg Michel von der Firma Agilion, hier in Chemnitz ansässig. Beschäftigt sich unter anderem mit Indoor-Lokalisierung und wird uns etwas über OpenEMS für elektromagnetische Simulationen erzählen. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ja, also herzlich willkommen. Ich freue mich über das rege Interesse an dem Thema. Ich bin mir wohl bewusst, dass es uncool ist, hier mit einem Windows-Rechner aufzuschlagen, aber das ist mein Dienstrechner, dafür kann ich nichts. Das Thema elektromagnetische Simulation ist ja ein eher trockenes Thema und in der Studentenschaft nicht besonders beliebt. Ich werde versuchen, das trotzdem halbwegs interessant zu gestalten und darzulegen, warum das trotz seiner Trockenheit in der Praxis eine gewisse Rolle spielt und notwendig ist im heutigen Systemdesign. Den ersten Punkt habe ich gerade erwähnt. Wozu brauchen wir es? Wozu ist es überhaupt gut? OpenEMS ist eines der wenigen Open-Source-Projekte in dem Bereich. Da gibt es nur ganz wenige kommerzielle Programme, die das machen. Einen ganz groben Abriss, wie das überhaupt mathematisch funktioniert. Dann werde ich ein paar Praxisbeispiele vorführen, was man damit alles machen kann. Und noch ein paar ähnliche von den wenigen Projekten vorstellen, die es gibt auf der Welt zu diesem Thema. Und zum Schluss können wir noch mal eine Fragerunde machen. Die heutige Welt ist geprägt von den Schlagworten Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge, im Volksmund auch IoT genannt. Was heißt das? Jedes Gerät kommuniziert mit jedem und das möglichst auch noch drahtlos und das möglichst auch noch mit hohen Datenraten. Das heißt, da beißt sich die Katze dreimal in den Schwanz. Das heißt, ich habe einen exponentiellen Anstieg des Datenverkehrs. Ich brauche viel mehr Bandbreite. Und wenn ich das wireless mache, da habe ich auch nur noch ein einziges Medium, nämlich die Luft. Und da kommt die Funktechnik ins Spiel. Das heißt, wenn ich mehr Bandbreite haben will, dann muss ich zu höheren Frequenzen gehen. Der neueste Hit ist ja WLAN im 60 GHz Band. Und bei höheren Frequenzen ist die Welt ganz anders als in der Wechselstromtechnik, was wir so alle im ersten Semester hatten. Und diese andere Welt wird durch solche elektromagnetischen Simulationsprogramme abgebildet, so dass wir auch ein realistisches Bild von dieser Welt haben. Es gibt noch einen anderen Grund, weswegen wir zu den hohen Frequenzen müssen. Wir haben heute gerne, bin ich hier links oder rechts, wir haben heute gerne tragbare Geräte, die müssen in die Hand passen. Und es ist physikalisch so, dass eine Antenne, die klein ist, eigentlich nur bei hohen Frequenzen abstrahlen kann. Deswegen müssen wir zu hohen Frequenzen. Das ist hier eine Fernsehantenne von vor 30, 40 Jahren aus dem UHF-Bereich. UHF heißt Ultra High Frequency, ist aus heutiger Sicht gar nicht mehr so ultra hoch und so ein Ding möchte ja auch keiner mit sich rumschleppen. Also ein weiterer Grund, weswegen wir zu höheren Frequenzen müssen. Auch in der ganz normalen Schaltungstechnik ist es so, dass bei höheren Frequenzen die Bauelemente, die wir so kennen, hier ist ein Scheibenkondensator, der verhält sich ab 1 GHz nicht mehr wie ein Kondensator. Der ist auch gerne mal eine Spule, je nach Frequenz. Und das kann man alles nur abbilden, indem man tatsächlich die Physik so modelliert, wie sie ist. Das mit dem Kondensator möchte ich hier nochmal ein bisschen erklären. Hier ist mal schematisch so ein Kondensator dargestellt. Das habe ich aus dem Internet genommen von der Firma Johansson. Die stellen so Kondensatoren her. Und das ist einfach mal, wenn ich so einen Kondensator in eine Mikrostreifenleitung reinbaue, hier der Reflexionsfaktor, nicht der Übertragungsfaktor, Insertion Loss. Und da sieht man, ich habe hier Einbrüche, da gibt es Resonanzen und die Resonanzen ergeben sich einfach aus der Bauform und aus der Art und Weise, wie der Kondensator aufgebaut ist. Und das bei so kleinen Bauelementen kann man eigentlich ganz schwer modellieren, das kann man eigentlich nur messen. Aber diese Messung kann man dann wieder in eine Modellierung reinnehmen und es hängt sogar davon ab, wie der Kondensator eingebaut ist. Wenn ich den so rum einbaue, dann ist es schon wieder ganz anders. Das heißt, die Welt wird bei höheren Frequenzen nicht gerade einfacher. Wenn wir mal in heutige Elektronik reingucken, dann sieht die auch ein bisschen anders aus als früher. Das ist so ein LNB, Also das ist ein Frequenzumsetzer und Antennenverstärker für Satellitenfernsehen. Kann man in jedem Baumarkt für 5 Euro kaufen. Und dann sieht man, da sind ja Strukturen drin, da sind gar keine Bauelemente, da ist nur Kupfer. Ne? Ist ja irgendwie scheinbar Verschwendung. Also hier sind ein paar Chips und ein paar Widerstände und so weiter. Und diese Strukturen hier, da fragt man sich, wozu sind die? Das sind genau solche Strukturen, mit denen man reproduzierbar Hochfrequenzbauelemente bauen kann. Ne? Also so ein Kondensator, wie auf der letzten Folie, den muss ich einfach so nehmen, wie er ist. Und solche Strukturen, da kann ich deterministisch reproduzierbares Verhalten herstellen, aber die kann ich eben nicht aus dem Katalog kaufen, die kann ich nur berechnen. Und dazu braucht man eben so eine Software. Auf der Wikipedia findet man Näherungen für solche Strukturen. Das sind so Mikrostreifenleitungen, hier eine Stichleitung, die kurzgeschlossen ist oder nicht kurzgeschlossen ist, Kopplung und so weiter. Da gibt es auch analytische Modelle dafür und Ersatzschaltbilder. Damit kann man arbeiten, damit arbeiten auch Schaltungssimulatoren. Aber das sind, wie gesagt, Lehrbuchbeispiele, die isoliert funktionieren ganz gut, aber in der Gesamtschaltung wird es dann schon wieder schwierig. Ein großes Thema, wir sind ja hier in der Funksession, ist das Thema Antennen. Also die Antenne ist, möchte ich fast sagen, das wichtigste Bauteil an einem funkenden Gerät, weil die Antenne entscheidet darüber, wie gut das Gerät mit anderen Geräten kommunizieren kann. Wie hat man das früher gemacht? Man hat einfach mit der Blechschere und einer Zange hat man irgendwas gebaut, hat gemessen, hat festgestellt, es ist vielleicht nicht so doll, hat wieder ein bisschen herumgeschnitten, ist schlechter geworden, muss ich ein neues Blech holen, was anderes bauen. Und irgendwann hat man dann mal was geschafft, was halbwegs zufriedenstellend war. Das ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Heute muss ja nicht nur die Frequenz der Geräte erhöht werden, sondern auch die Frequenz im Arbeitsleben. Das heißt, es muss alles schnell gehen, ich kann das gar nicht so machen. Deswegen baut man heute die virtuellen Prototypen im Computer, die ich modellieren kann. Also das Ding könnte ich zum Beispiel modellieren und dann könnte ich schon am Computer sehen, ob das gut oder schlecht ist, ohne es zu bauen und zu vermessen. Und das macht man mit so einer Software. Was macht die Software? Die Software löst im Prinzip die Maxwell-Gleichung. Wer sie kennt, der kennt sie. Wer sie nicht kennt, dem kann ich sie jetzt auch nicht erklären. Die Folie ist nur dazu da, um zu zeigen, dass man die mit wenigen Symbolen und Buchstaben hinschreiben kann. Aber die Lösung dieser Gleichungen ist alles andere als trivial. Man kann diese Gleichungen vereinfachen, also das kennt jeder Physiker, lernt er wahrscheinlich im zweiten, dritten Semester. Die meisten Elektrotechniker kennen das in Form von Vereinfachung. Also man kann aus diesen Gleichungen das Ohmsche Gesetz ableiten, R gleich U durch I, oder die Spannung ist die Kreisfrequenz mal imaginäre Einheit, mal Induktivität, mal Strom. Das sind alles Vereinfachungen, die sich aus diesen Gleichungen ergeben. Mit denen kann man auch gut arbeiten und mit diesen Vereinfachungen arbeiten auch die Schaltungssimulatoren, wie zum Beispiel SPICE. Das geht auch ganz gut, aber eben nicht oberhalb von 1 GHz. Welche Lösungsverfahren gibt es? Die Lösungsverfahren werden gerne mit wenigen Buchstaben abgekürzt, UTD, PO, GO, MLFMM oder MLFMA, MOM, FEM, FDTD, will ich jetzt auch nicht alles erklären. Ich will damit nur sagen, die Lösung dieser Gleichungen ist so kompliziert, dass es dafür nicht ein allgemeingültiges Verfahren gibt, was alle Fälle erschlägt, sondern je nach Anwendungsfall muss ich mir das richtige Lösungsverfahren aussuchen, um auch richtige Ergebnisse zu erhalten. Diese Grafik hier habe ich von so einem kommerziellen Programm mal hergenommen. Ich habe mal gesagt, das ist kompliziert. Die wenigen kommerziellen Programme, die das machen, da kostet eine Lizenz, die ist im 5- und gerne auch im 6-stelligen Bereich, die sind sehr teuer. Nicht ohne Grund, weil eben viel Arbeit drin steckt. Und diese kommerziellen Programme, die können natürlich mehrere von diesen Methoden implementieren und auch noch miteinander verkoppeln, ist sehr komfortabel. Und im günstigsten Fall kann das sogar einer bedienen, der von Elektrodynamik keine Ahnung hat und kriegt sogar halbwegs was Richtiges raus, aber auch nur im günstigsten Fall. Und weil die ganze Geschichte so kompliziert ist, kann man so etwas hier, so ein Package, nicht als Open-Source-Software im Internet finden. Was man aber finden kann, sind einzelne Projekte, die einzelne dieser Lösungsmethoden zwar nicht ganz so komfortabel, aber immerhin lösen können. OpenEMS wendet diese Methode an, FDTD, das heißt Finite Difference Time Domain. Damit kann man Probleme lösen, die elektrisch klein sind, das heißt gegenüber der Wellenlänge. Also hier ist zum Beispiel mal so ein Microcircuit Board oder was ja heute gerne gemacht wird, wie viel der Handy-Abstrahlung wird im Kopf absorbiert, sowas kann ich damit machen. Oder das hier ist eine Antenne, eine andere Antenne. Und man unterscheidet halt zwischen zwei Koordinaten, die Komplexität, also die, wie filigran das ist, was ich modellieren will, und auf der anderen Seite, wie groß das ist. Ja, und je nachdem, wie ich mich in dieser Ebene bewege, wenn ich zum Beispiel hier den Radar-Rückstreu-Querschnitt im Gigahertz-Bereich von einem Schiff berechnen will, das geht hiermit sicherlich nicht. Da müsste das ganze Amazon-Rechenzentrum herhalten und würde auch noch jahrelang rechnen. Das geht nicht, da muss ich halt ein anderes Verfahren anwenden. Da würde ich das nehmen. So in der Mitte habe ich hier MLFMA oder MLFMM. Werde ich nachher noch ein Programm erwähnen, was das auch kann. Was wir heute machen, was einen relativ breiten Anwendungskreis hat, auch gerade was so Embedded-Systeme und Schaltungen angeht, das ist das FDTD. Und deswegen rede ich heute über OpenEMS. Wie funktioniert das? Es gibt eine elektrische Feldstärke und eine magnetische Feldstärke, die wird mit E und H abgekürzt. Das ist eine partielle Differentialgleichung, die hängt vom Ort, also drei Dimensionen Ort in eine Dimension Zeit ab. Diese Maxwell-Gleichungen, die ich vorhin gezeigt habe, die müssen irgendwie gelöst werden mit ganz komplizierten mathematischen Algorithmen. Time Domain heißt, es wird im Zeitbereich gelöst, das heißt, der ganze Raum wird diskretisiert in kleine Quader, x, y und z, und die Zeit wird auch nochmal diskretisiert, und in diesem vierdimensionalen Raum muss ich dann eben diese Maxwell-Gleichung lösen. Das ist mal ein Screenshot von OpenEMS. Hier sieht man eine Antenne, und was man jetzt hier auf dem Bildschirm nicht gut sehen kann, das hier hinten, das ist das Rechengitter. Das sind ganz, ganz viele kleine Quadrate, die quasi hier diese Antenne diskretisieren. Kurz zu OpenEMS. Das wurde so 2010 an der Uni Duisburg-Essen ist das entstanden. Der Hauptautor ist Thorsten Liebig, der ist mittlerweile nicht mehr da, aber pflegt das sehr intensiv, das GitHub-Repository, und fixt auch Bugs. Wie ist es prinzipiell aufgebaut? Über dem Ganzen schwebt GNU Octave. Jetzt ganz neu ist auch ein Python-Interface. Das ist ja so ein bisschen eine Religionsfrage, ob MATLAB oder Python. Das Python-Interface hat auch einen gewissen Charme, oder es hat nicht einen gewissen Charme, also mir ist es eigentlich lieber, aber es ist eben noch nicht ganz fertig, aber man kann es schon benutzen. Vom Funktionsumfang her größer ist das Octave-Interface. Das ist sozusagen die Command-and-Control-Language für OpenEMS. Das besteht aus drei Hauptkomponenten, es gibt auch noch Nebenkomponenten, die ich jetzt nicht erwähne. Das ist das OpenEMS selber, also das löst tatsächlich diese diskretisierten Maxwell-Gleichungen. Dann gibt es ein CAD-Teil. Also ich muss ja irgendwie die Geometrie einpflegen und muss die Geometrie irgendwie behandeln. Das macht eine Bibliothek, die heißt CSXCAD, und ein Programm, was mehr oder weniger die Funktionalität dieser Bibliothek abbildet. Das ist dann so wie so ein kleines CAD-Programm, wo ich halt meine Geometrie zusammenstellen kann. Und diese Methode FDTD bringt es mit sich, dass ich nur ein relativ kleines Rechengebiet nehmen kann, ne? Stichwort Schiff. Ich möchte aber trotzdem gerne manchmal das Feld wissen, wie es 10 Meter weit weg ist von diesem Rechengebiet. Dazu brauche ich eine sogenannte Fernfeldtransformation. Das macht dieses NF2FF, das berechnet mir das Feld außerhalb dieses Rechengebiets. Und damit habe ich schon die meisten Funktionalitäten von OpenEMS erschlagen. Der Vorteil ist halt, dadurch, dass ich hier GNU Octave habe, habe ich die ganze Mächtigkeit, ne? Also auch wer es nicht mag, muss trotzdem eingestehen, dass da sehr viele fertige Bibliotheken sind für Optimierung und alles mögliche, Signalverarbeitung, das kann ich alles benutzen, um zum Beispiel Strukturen zu optimieren. Wenn man das auch noch neu programmieren müsste, wäre das eigentlich als Open Source nicht zu schaffen. Die Lösung erfolgt, wie gesagt, im Zeitbereich, und das heißt, es wird wirklich Zeitschritt für Zeitschritt das Problem gelöst, und da kann man zum Beispiel sowas machen, wie zum Beispiel im Gigahertz-Bereich mal was zum Mitschreiben. Ich habe hier eine Patch-Antenne, das ist einfach ein Stück Kupfer auf dem Substrat und unten drunter eine Masse. In der Mitte wird Energie reingefüttert bei 2,4 GHz, und jetzt sieht man, das ist wie ein Resonator, so ein Stück Kupfer, und das schwingt sich langsam auf. Ne? Die Pfeile gehen rüber und rüber, rot heißt positiv, blau ist negativ, und das ist wie so eine Schaukel. Und wenn sich Ladungsträger, wenn die beschleunigt werden oder abgebremst werden, dann können sich Wellen abschälen, das ergibt sich aus der Physik. Und hier habe ich mal den Energievektor aufgetragen, und dann sieht man tatsächlich, wenn sich das nur weit genug aufschaukelt, dann sieht man, wie hier die Energie in Form dieser gelben Wolken hier aus dem Rechengebiet rauswandert. Das ist jetzt Zeitlupe 1 zu 7 Milliarden. Deswegen zum Mitschreiben, aber im Computer kann man das ja machen. Das ist jetzt einfach nur mal als Eyecatcher, wozu das erstmal in der Lage ist. Aber was will ich damit in der Praxis? Hier sehen wir ein Produkt unserer Firma. Wir machen Funkortungssysteme und das ist ein kleiner Transponder, den nennen wir TAC. Und die Indoor-Lokalisierung, die wir machen, die basiert darauf, dass wir die Laufzeit der Funkwellen, die sich ja mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, im Innenraum messen von diesem TAC. Den macht man irgendwo dran, an eine Person oder an einen Gegenstand. Und im Raum befinden sich fest installierte sogenannte Anker. Das kann man sich so vorstellen wie die Satelliten beim GPS. Da weiß man genau, wo die sind und die haben eine genaue Uhr und deswegen kann ich hier unten GPS machen. Und das Gleiche machen wir eben indoor. Und dieser TAC, der hat hier unten drunter eine Batterie und hier eine Elektronik und da ist ein kleines Radiomodul drin und hier oben ist eine Antenne. Und diese Antenne, die entscheidet über das Wohl und Wehe, wie gut dieses Modul abstrahlt, in welche Richtung es überhaupt, ob es überhaupt abstrahlt und wenn ja, in welche Richtung, wie viel. Und das kann man mit diesem Programm modellieren. Das will ich jetzt nicht live vorführen, weil diese numerischen Verfahren sind sehr aufwendig. Das rechnet mitunter sehr lange. Deswegen habe ich wieder Fernsehkoch hier schon mal was vorbereitet. Und wie fängt man mit so einer Modellierung an? Man hat erstmal nur eine unendlich dünne Kupferfläche und da ist die Antenne aufgetragen. Was ich zusätzlich brauche, um es natürlich in echt aufbauen zu können, wäre ein Substrat. Ja, das Ding hier brauchen wir nicht. So, jetzt habe ich ein Substrat, da ist oben die Antenne drauf, unten ist eine Massefläche. Habe ich schon ein bisschen besser modelliert, entspricht schon ein bisschen mehr der Realität. Aber das Ding hat natürlich auch ein Gehäuse. Da habe ich jetzt mal nur die Unterseite modelliert. Jetzt sieht man die Antenne schon gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so richtig. Da geht hier ein Loch durch die Antenne. Das Graue ist noch Plastik. Und ganz blöd, in der Nähe von der Antenne habe ich auch noch eine Schraube. Und wenn ich das alles mache, kann ich das... Ich habe noch was noch viel blöder ist. Ich habe ja auch noch einen fetten Akku. Der ist auch direkt neben der Antenne. Jetzt ist die Antenne schon ziemlich zugebaut, aber muss trotzdem noch irgendwie was abstrahlen. Und das, was die jetzt abstrahlt, das kann ich sogar berechnen. Und das tue ich hiermit. Ja, das Ding wollen wir wieder nicht. Da kann ich mal rauszoomen. Da kann ich jetzt hier im Dreidimensional so ein Richtdiagramm aufmachen. Also rot heißt, es strahlt viel ab oder ist weit weg vom Ursprung. Und blau und nah dran am Ursprung heißt, es strahlt in die Richtung nicht so gut ab. Und jetzt kann ich mir hier schön im Dreidimensionalen so angucken. Ich kann doch mal das Ding etwas weniger durchsichtig machen. Ja, dann sieht man hier, dann kann man sich das so zurechtdrücken. Das wäre jetzt schon, wenn ich jetzt, dass die horizontale Ebene ist, dann denke ich, ist ganz gut. Bei der Ordnung ist es wichtig, dass es in alle Richtungen gleich gut abstrahlt. Genau wie bei GPS auch. Ich muss ja alle Satelliten sehen. Das wäre ganz schön. Und wenn ich mir jetzt hier die Undurchsichtigkeit, die Opazität, weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn ich das undurchsichtig mache, sehe ich jetzt, wie der Tag stehen muss, damit ich dieses Pattern erhalte. Und ich sehe, die Antenne ist hier unten, der steht eigentlich auf dem Kopf. Ich habe Aluminium genommen. Man kann, das Schöne an der FDTD ist, dass man halt die Materialien sehr naturgetreu beschreiben kann. Also nicht nur mit einem Tangens Delta und einem Epsilon. Und ich habe jetzt einfach mal Aluminium genommen und die Leitfähigkeit von Aluminium. Exakt kann man den Akku eigentlich nicht modellieren. Dazu ist er zu komplex. Also zumindest nicht in der elektromagnetischen Simulation. Ein Elektrochemiker kann ihn sicherlich elektrochemisch modellieren. Aber da ist allein die Gewinnung der Geometrie des Akkus und die Diskretisierung wäre zu fein, um das hinzukriegen. Würde das einen Unterschied machen? Eben nicht. Die Bedienung dieser Software erfordert auch ein bisschen Fachwissen und man muss ein Gespür dafür haben, bis zu welchem Feinheitsgrad man die Strukturen um das Ding herum modelliert. Also wenn man versucht, alles zu modellieren, da ist man irgendwann beim Pareto-Optimum. Also die letzten 20% des Ergebnisses kriegt man durch 80% der Arbeit. Und ich muss halt irgendwann aufhören und sagen, es ist gut genug. Man hat halt immer Rechenfehler bei numerischen Verfahren. Was man noch machen kann, ist jetzt hier mal aufgezeichnet. Das war jetzt ein schicker Eyecatcher, um einfach mal zu sehen, was man damit alles machen kann. Aber was der Ingenieur in der Praxis braucht, das ist ein sogenanntes Smith-Diagramm. Da kann der HF-Techniker sehen, wie viel Energie geht überhaupt in die Antenne rein, unter welchen Umständen. Und hier sieht man zum Beispiel dieser Kringel, der kommt nur durch den Akku. Wenn ich den Akku rausmache, dann ist der Kringel weg. Der stört mich jetzt allerdings nicht, weil ich hier die Antenne in diesem Gebiet betreibe. Also ich habe vorhin noch vergessen zu zeigen, wenn man den Akku rausnimmt und dann nochmal modelliert, sieht das Pattern ganz anders aus, mache ich jetzt nicht nochmal. Also man kann wirklich den Einfluss der einzelnen der Umgebung und der einzelnen Bauelemente auf das Abstrahlpattern und auch auf das Reflexionsverhalten der Antenne darstellen. Das ist ein ganz klassisches Richtdiagramm, das ist jetzt zwar nicht dreidimensional, aber dafür kann man Zahlen ablesen und das ist oftmals viel wichtiger. Was für uns als Ortungsanbieter besonders wichtig ist, sind Größen, die der normale Radiotechniker, die den nicht so interessieren, Delay and Fidelity, das heißt die Zeitverzögerung, die eine Antenne einführt in das Signal, die spielt natürlich eine Rolle, ich muss ja den Abstand messen und eine Antenne kann durchaus, obwohl die nur ganz klein ist, übersetzt in die Lichtgeschwindigkeit einen Meter Zeitdifferenz machen. Und einen Meter Fehler kann ich mir nicht erlauben in der Ortung. Deswegen muss ich diese Zeitverzögerung oder in Lichtgeschwindigkeit übersetzt Wegverzögerung kennen. Und da sieht man auch in der Modellierung, dass die auch von der Richtung abhängig ist. Ne? Das sind ja 300 mm, also das schwankt so ungefähr zwischen, weiß ich nicht, so 20 oder 10 cm hin und her. Das ist jetzt nicht riesig, aber es gibt auch Antennentypen, wo das bis zu 70 cm geht. Fidelity ist ein Wert, der spiegelt wieder, wie gut das Basisbandsignal oder bei Impulsradio, wie gut ein Impuls, der in die Antenne reingeschickt wird, wie gut der in der Luft dann wieder rauskommt. Also dadurch, dass die Antenne einen Frequenzgang hat, wird der Impuls in seiner Form verfälscht und der empfangene Puls ist etwas anders als der abgesendete Puls. Wenn die genau gleich sind, dann habe ich 100%. Das ist so wie High Fidelity im Audiobereich. Werde ich aber nie erreichen, ich werde immer leicht drunter sein. Und man sieht, das ist auch richtungsabhängig. Ne? Ich habe jetzt hier in der Richtung, da bin ich bloß noch bei 50%, also nur noch 50% Ähnlichkeit zwischen eingespeisten und abgestrahlten Puls. Und der Empfänger, der sucht natürlich nach genau dieser Pulsform. Und wenn er die nicht findet, dann sagt er, nö, ich habe keinen Puls empfangen. Das ist allerdings mehr für die Ultrabreitbandtechnik, was dieser Tech hier nicht ist. Aber bei der Ultrabreitbandtechnik, da haben wir Bandbreiten bis zu 1 Gigahertz, da spielt das dann durchaus eine Rolle. Das waren Antennen. Aber um zu zeigen, dass man elektromagnetische Simulationen nicht nur bei Antennen braucht, sondern auch im Schaltungsdesign, habe ich hier mal ein Foto mitgebracht von der Wikipedia. Das ist das Innere eines Spektrumanalysators. Ne? Da geht bis 20 Gigahertz und da hat man hier so die Bauelemente, die man so kennt. Und dann hat man wieder diese Strukturen, so ähnlich wie in diesem LNB, den wir vorhin gesehen haben. Und das ist im Prinzip ein Filter hier, ein sogenanntes Hairpin-Filter. Solche Strukturen, also einfache Stubs in Leitungen mit Mikrostreifenleitern, das kriegt man mit SPICE und analytischen Näherungen noch ganz gut hin, aber dann auch schon nicht mehr, wenn die nah beieinander sind. Ne? Also wenn diese Kopplung hier zwischen dem und dem, die kriegt das SPICE schon nicht mehr hin. Da bin ich gezwungen, solche elektromagnetische Simulationssoftware einzusetzen, um diese Struktur überhaupt erstmal zu finden, ich muss es ja synthetisieren, dass diese Struktur sozusagen das gewünschte Filterverhalten hat. Und das möchte ich jetzt mal in der Praxis vorführen. Dafür ist mein Laptop dann doch schnell genug. Was tun wir hier? Das ist Octave, also der freie MATLAB-Klon. Da werden es einfach, es gibt eine Octave-Bibliothek, die gehört zu OpenEMS und da werden so verschiedene Kommandos hinzugefügt, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, würde zu lange dauern, die das Rechengebiet definieren, die Struktur definieren, die Quellen definieren und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das Ding mal loslaufen lassen, das tue ich mal, indem ich hier auf den Startknopf drücke, jetzt weiß ich nicht, wo das hochkommt. Na, wo sind wir? Da sind wir. Moment, den muss ich rüberholen. Dann kommt dieses AppCSX-CAT hoch. Das ist dieses CAD-Programm. Und jetzt habe ich hier mal so einen Hairpin-Filter, den wir gerade auf dem Foto gesehen haben, modelliert. Das ist übrigens eine Importfunktion. Man kann direkt in Leiterplattendesign programmen. Das ist jetzt aus Eagle importiert, aber mit etwas größeren Umständen geht es auch aus freien Programmen wie KiCad. Habe ich jetzt mal so einen Filter auf der Leiterplatte einfach händisch gemalt. Also nicht ich, das ist ein Tutorial von OpenEMS, von der Webseite. Also man könnte jetzt sowas händisch malen und dann mal gucken, wie die Frequenzcharakteristik aussieht. Also hier ist der Eingangsport, hier ist der Ausgangsport und wenn ich hier was reinschicke, kann ich mal gucken, was kommt hier hinten raus. Was man hinten sieht, ist die Diskretisierung. Also man sieht schon da, wo die Strukturen feiner sind, da habe ich auch eine feinere Diskretisierung, um das abbilden zu können. Und je feiner die Struktur ist, umso feiner muss ich das Gitter machen. Je feiner das Gitter wird, umso kleiner wird der Zeitschritt und je kleiner der Zeitschritt wird, umso länger dauert es. Deswegen braucht man auch ein bisschen Rechenpower für diese Art Programme. Wenn ich hier rausgehe, fängt er jetzt an zu rechnen. Das Programm nutzt die Parallelisierungsmöglichkeiten, die heutige Hardware ermöglicht. Ja, also hier SSI und Multithreading, Grafikkartennutzung leider noch nicht. Aber wenn ich mehrere Kerne habe, dann werden die auch alle benutzt. Und hier sehe ich schon die Diskretisierung im Raume. Das sind 78 mal 49 mal 26 Zellen. Das macht zusammen 99.000 Zellen. Und das Ganze wird erregt mit einem Impuls, einem Gausspuls, der ist Bandbreiten begrenzt. Ich will ja mehrere Frequenzen rechnen und nicht nur eine. Und dieser eine Puls, der ist schon mal 3600 Schritte lang. Und dann muss ich noch warten, bis die Energie im System abgeklungen ist. Das heißt, ich muss in jedem dieser 3600 Schritte muss ich die 99.000 Zellen lösen und mit den 3600 Schritten ist es ja noch lange nicht zu Ende. Deswegen empfiehlt der Autor hier auch, dass man sich eine Tasse Kaffee holen möge, weil das aber hier ein Lehrbuchbeispiel ist. Reicht die Zeit nicht ganz für einen Kaffee. Und man kann hier verfolgen, wie die Energie erstmal ins System reingepumpt wird. Nee, kann man nicht. Ach nee, kann man doch, die Energie ist hier. Ne? Also ich fange mit relativ niedrigen Zahlen an, dann steigt das auf 10 hoch minus 14. Jetzt ist er schon fertig. Und geht dann wieder runter. Hier ist es nochmal in dB aufgezeigt, also die Energie steigt erst und geht dann wieder runter. Ich habe ihm gesagt, bei minus 40 dB soll er einfach aufhören. Der würde sonst nie aufhören, das würde asymptotisch gegen 0 gehen, aber die Änderung bei minus 40 dB, also das ist ein Zehntausendstel der Energie, da sagen wir, sind wir einfach genau genug. Was dann am Ende rauskommt, kann ich mir noch im Oktav darstellen. Das ist die Durchlasskurve dieses Filters. Die hat er mir gerade auf einem anderen Bildschirm gezeigt. Also ich sehe, das geht hier von 0 bis 2 GHz. Bei 1,5 GHz, da lässt er ziemlich viel durch und ansonsten nicht viel. Das könnte ich jetzt zum Beispiel für GPS nehmen, als Eingangsfilter für einen GPS-Empfänger. Soweit, so gut. Jetzt habe ich schön gezaubert mit elektromagnetischer Simulation, aber wie kann ich das praktisch nutzen im Schaltungsdesign? Wir haben ja vorhin gesehen, dass man die Kondensatoren nicht einfach als Kondensator nehmen kann in so einem Schaltungssimulator, sondern man muss echte Bauelemente nehmen. Und dadurch, dass ich das jetzt über die Maxwell-Gleichung simuliert habe, ist das ein echtes Bauelement. Und ich kann es tatsächlich über eine Exportfunktion in einen Schaltungssimulator reinnehmen. Da haben wir den vielleicht allseits bekannten Cukes. Wieder ein ganz einfaches Lehrbuchbeispiel. Ich habe hier eine Quelle. Dazwischen ein Kondensator und dann eine Senke. Und wie wir alle noch aus der Schule wissen, je höher die Frequenz, umso besser überträgt der Kondensator die Energie. Und wenn ich hier mal eine Simulation laufen lasse, weil der eben solche Näherungen verwendet, wie R gleich U durch I, ist der Radl die Zeug sofort fertig. Und ich sehe tatsächlich, der Kondensator verhält sich, wie man das erwartet. Niedrige Frequenz, wenig Durchlass, hohe Frequenz, hoher Durchlass. Das könnte ich jetzt auch im Taschenrechner machen, dazu brauche ich kein Simulationsprogramm, aber ich kann mich erstmal überzeugen, dass das Simulationsprogramm funktioniert. Wenn ich das Ganze jetzt für ein echtes Systemdesign verwenden wollte, könnte ich jetzt zum Beispiel statt des Kondensators die exportierte Datei von OpenEMS mit reinnehmen. Das ist das sogenannte Touchstone-File-Format. Da haben wir hier dieses Ding, das nehme ich mal hier rein. So. Der generiert S-Parameter, aber das macht er in Oktav. Ist aber kein Hexenwerk. Ne, das. So, jetzt brauche ich hier noch eine Masse. Nee, die will ich nicht. Ja, aber ich habe ja eigentlich auf Copy gedrückt. Achso, ich muss noch auf Paste drücken. So, jetzt, da ist er. Da. Und jetzt muss ich Ihnen natürlich noch sagen, wo die Datei ist. Mache ich mal schnell. Das muss man jetzt natürlich wissen, wo die Datei ist. Laufwerk C. OpenEMS. Eagle, das ist halt von Eagle importiert. Und da haben wir hier die Datei, die hat er gerade eben gemacht, ne? 10:28 Uhr. Und ich sage mal, okay. Und wenn ich jetzt wieder simuliere, dann geht das jetzt super schnell, weil jetzt muss die numerische Simulation ist ja schon gemacht. Ich kann jetzt nur noch die extrahierten Parameter nehmen. Ratzfatz, und jetzt sehe ich im Prinzip die gleiche Kurve, die ich vorhin schon mal gesehen habe, aber eben im Schaltungssimulator. Was ich jetzt noch machen könnte, jetzt könnte ich das wie ein richtiges Bauteil verwenden. Also in der Schaltung hier könnte ich jetzt noch Transistoren hinzufügen, Verstärker, sonst was und habe ein relativ realistisches Bild von meiner Hochgeschwindigkeitsschaltung. Was ich jetzt noch machen könnte, ich könnte zum Beispiel mal gucken, ob das Ding auch verlustfrei ist. Machen wir hier mal eine etwas dickere Liniendichte. Also ich gucke mir mal die Reflexion an, nicht nur das, was durchgeht, sondern auch das, was zurückreflektiert wird. Und da sehe ich tatsächlich, hier geht nichts durch und alles kommt zurück. Hier geht alles durch und fast nichts kommt zurück. Also ist gerade die Inverse. Also das ist natürlich, weil ich es so modelliert habe. Ich kann natürlich auch eine endliche Leitfähigkeit annehmen und ein verlustbehaftetes Substrat, dann würde das nicht so aussehen. Gut. Das war bis jetzt alles Hochfrequenztechnik, aber hier auf den Linux-Tagen sind ja auch viele Digitaltechniker, da will ich noch ein Beispiel aus der Digitaltechnik anführen. Also bei den hohen Taktraten, die wir heute haben, da wird ja jede... Bitte? Ja, aber wir haben halt nur eine Dreiviertelstunde Zeit. hier ist mal auch wieder ein Lehrbuchbeispiel gemacht. Das ist ein Kondensator, den ich jetzt... Hier könnte ich auch ein Real... Also wenn mir der Hersteller das Ersatzschaltbild von dem Kondensator gibt, was eben nicht nur aus dem Kondensator besteht, sondern auch aus Spulen und Widerständen, dann kann ich das alles hier in diese Box reinmachen. Zusätzlich noch die Geometrie der Box. Und hier habe ich eine Mikrostreifenleitung. Auf der Rückseite ist einfach Kupfer und zwei Lötpads und dann wird der Kondensator aufgelötet. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an eine der ersten Folgen, wo ich gesagt habe, ein Kondensator ist nicht immer ein Kondensator. Und genauso ist es hier auch. Wenn ich das jetzt elektromagnetisch modelliere und mir die Transmission von hier nach da angucke, dann sollte ja normalerweise, wenn das ein Kondensator mit einer hohen Kapazität ist, eigentlich gar nichts passieren, weil eigentlich immer alles gut durchgeht. Es ist einfach ein DC-Break. Ne? Ich will einfach Gleichstrom entkoppeln zwischen den zwei Ports. Und da sieht man, dass oberhalb von 4 GHz bricht die Übertragung ganz schön ein. Und nun ist es ein Trick, den Schaltungsdesigner verwenden, dass man unterhalb des Kondensators ein bisschen von der Masse wegkratzt und dadurch diesen Effekt teilweise kompensiert. Ne? Ich habe jetzt hier einfach ein Loch in die Masse reingeschnitten und dadurch kann ich den negativen Effekt, den die Lötpads machen, ein bisschen auffangen. Und die Optimierung dieses Ausschnitts, das geht wieder nur mit so einer elektromagnetischen Software. Ich sehe jetzt, das ist hier besser, hier ist es ein bisschen schlechter geworden, aber dafür hier viel besser. Das heißt, ich habe jetzt unterm Strich mein Systemdesign verbessert. Das könnte ich jetzt auch noch modellieren als sogenanntes Augendiagramm. Die Digitaltechniker werden das vielleicht kennen. Also man hat natürlich bei den hohen Frequenzen oder gerade bei den hohen Frequenzen keine Rechteckimpulse mehr. Und da malt man so ein sogenanntes Augendiagramm, in dem man quasi eine Zufallsbitfolge einspeist Bandbreiten begrenzt und dann auf dem Oszilloskop guckt, mit der Taktrate dieser Zufallsbitfolge sich das Oszillogramm anguckt, und da sieht man, das heißt Augendiagramm, weil es so aussieht wie ein Auge. Und je weiter das Auge sich öffnet, umso besser ist es. Und wenn das Auge zugeht, dann kann ich nicht mehr zwischen 0 und 1 unterscheiden, und auch meine Digitalschaltung funktioniert nicht mehr. Sowas kann ich damit auch machen, denn wir haben ja auch Taktraten im Gigahertz-Bereich heutzutage. Und irgendwann, wenn die Taktrate nur hoch genug ist, komme ich um die Verwendung einer solchen Software auch nicht mehr drumherum. Wenn die Systeme jetzt, die ich modellieren will, sehr komplex sind und trotzdem groß, dann kann ich hier nicht mehr innerhalb eines Vortrages, innerhalb von einer Minute irgendwas rechnen. Da muss ich parallelisieren. Da hat OpenEMS auch einiges zu bieten. Und zwar bietet sich diese FDTD-Methode zur Parallelisierung an, einfach weil diese Verknüpfung zwischen der elektrischen und magnetischen Feldstärke, die muss quasi überall gleichzeitig gemacht werden. Das schreit nach Parallelisierung, und das wird hier gemacht, indem die MPI-Bibliothek benutzt wird. Die kennen vielleicht manche, das ist eine Parallelisierungsbibliothek, indem ich das Volumen einfach halbiere, viertle, achtle oder zehntele, also einfach Teilvolumina berechne und verschiedenen Rechnern jeweils ein Teilvolumen zuordne, so dass ich mir quasi mit einem Cluster das Ganze sehr beschleunigen kann. Das ist besonders bei Optimierung wichtig. Wenn ich einen fünfdimensionalen Parameterraum abtaste bei einer Optimierung und ich muss in jedem Optimierungsschritt fünfmal so eine Simulation machen mit 99.000 Zellen und was weiß ich wie viele Zeitschritten, das wird uferlos. Deswegen arbeiten solche Programme häufig mit Parallelisierung, die kommerziellen sowieso. Und das kann man tatsächlich, da ja nun nicht jeder 50 Computer zu Hause stehen hat, kann man das mal auf AWS ausprobieren. Das geht natürlich umso besser, je höher die Netzwerkgeschwindigkeit ist. Also es gibt spezielle Interfaces, InfiniBand, die sind gerade für sowas gemacht, die sind noch viel schneller, aber wenn man das nennt man bei Amazon Web Services, nennt man das Enhanced Networking, das ist dann einfach nur ein sehr schnelles Ethernet, und das ist eigentlich für den Hausgebrauch schon ausreichend. Was in OpenEMS noch nicht implementiert ist, aber wünschenswert wäre, wäre zum Beispiel eine GPU-Nutzung. Dann könnte man auch schon mit einem Rechner eine ziemliche Beschleunigung erzielen, aber das ist eben nicht ganz trivial. Man muss einerseits sich ein bisschen mit Elektrodynamik auskennen und andererseits sich auch ein bisschen mit Programmierung auskennen, und diese Kombination ist nicht so häufig. Ein besonderes Feature von OpenEMS ist die Fähigkeit zur Behandlung von zylindrischen Koordinaten. Das kann auch nicht jedes kommerzielle Programm. Das ist immer dann nützlich, wenn ich Geometrien habe, die annähernd kreisförmig sind. Sie müssen nicht genau kreisförmig sein. In der Forschung wurde das verwendet für MRT-Antennen. Da wird ja auch der Körper mit elektromagnetischen Wellen bestrahlt, die so im Kurzwellen- bis UKW-Bereich sind. Stichwort UHF. Vorhin war ja die Frage nach der Modellierung von Material. Es gibt Körpermodelle, da kann ich auch biologisches Gewebe sehr genau modellieren. Und das haben die gemacht, weil das einfach kreisrund ist, diese Antennen in solchen MRT-Geräten. Da bietet sich das an. Oder auch für, man hat ja heute gerne konforme Antennen. Also wenn jetzt eine Antenne genau in ein Autodach eingebaut ist oder in einen Flugzeugflügel, also wo mir die Geometrie die Antennenform vorgibt, da eignet sich das auch gut. Dann nehme ich einfach den Krümmungsradius von der Stelle, wo die Antenne reingebaut wurde, und da kann ich das viel leichter diskretisieren und muss nicht so fein diskretisieren und habe dadurch wieder Rechenzeit gespart. Zum Schluss noch ein Hinweis auf andere Projekte. Ich habe ja gesagt, es gibt nicht viele, und die wenigen, die es gibt, sind auch nicht sehr komfortabel in der Bedienung. Also man muss sich ein bisschen auskennen damit. So, aber selbst die kommerziellen, so eine elektromagnetische Simulationssoftware, das ist so ein bisschen wie ein Klavier. Allein der Besitz befähigt noch nicht zum Klavierspiel, aber wenn man Klavier spielen kann, dann ist es schön, wenn man eins hat. Genauso ist es mit so einer Software. Das Puma EM hat eine, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht sehr durchgestylte Website, aber ist ein sehr gutes Programm und implementiert eine fortgeschrittene Methode für große Strukturen. Also da könnte ich zum Beispiel so einen Radar-Rückstreu-Querschnitt von einem Schiff ausrechnen bei Gigahertzen. Ist auch parallelisiert, eignet sich allerdings nicht für kleine, feine Strukturen, die wir ja meistens haben. Und da wäre es zum Beispiel wünschenswert, Kopplungen herzustellen zwischen solchen Codes, so wie es die kommerziellen Codes machen. NEC ist ein ganz altes, bekanntes Programm, was im Amateurfunkbereich viel verwendet wird. Verwendet eine andere Methode, Momentenmethode, kann aber nur Drähte modellieren. Damit kann man auch viel machen. Ne? Also man kann sagen, ein Drahtgitter ist eine Kupferfläche. Da gibt es viele Varianten davon und auch viele Open-Source-Projekte, die darauf aufsetzen. GLMOM ist ein Programm, was, glaube ich, nicht mehr allzu intensiv weitergepflegt wird, aber den Charme hat, dass es Mikrostreifenleiter exakt modellieren kann, also nicht mit analytischen Näherungen, so wie das Qux macht. ELMA ist ein finites Elementeprogramm. Manche kennen vielleicht HFSS, ist ein ganz teures finites Elementeprogramm und das ist von einer finnischen Uni, damit kann man auch sehr feine Strukturen. MMTL, damit kann man geschichtete Strukturen, also gerade mehrschichtige Leiterplatten modellieren. Und MEEP ist auch ein FDTD-Programm vom MIT. Ist meiner Ansicht nach nicht so bedienerfreundlich und weniger praxistauglich als OpenEMS. Kann aber auch FDFD, also im Frequenzbereich. Das hat manchmal Vorteile, wenn man das nur in einer Frequenz ausrechnen will. Da muss man halt nicht diese vielen tausend Zeitschritte rechnen. Aber das ist ein Problem, das hat man nicht so häufig. Open-Source-Software lebt ja nicht nur von ihrer Benutzung, sondern auch von der Beteiligung der User. Deswegen habe ich hier mal noch eine Folie gemacht mit Möglichkeiten, wer das benutzt und gut findet und etwas dazu beitragen möchte, was man machen könnte. Das neue Python-Interface, da müssen Dokus geschrieben werden. Die ganzen Tutorials, die es auf Octave MATLAB gibt, müssen portiert werden. Es gibt auch noch eine Komponenten-Toolbox. Das heißt, diese Bibliothek, die konzentrierte Bauelemente einbindet, was wir vorhin gesehen haben mit dem Kondensator, da kann ich beliebige passive Netzwerke mit einbinden, das müsste noch portiert werden. Was wir vorhin gesehen haben, dieser Hairpin-Filter, das habe ich über diesen sogenannten Hyperlinks-Import gemacht. Also Hyperlinks, das ist ein Format von Platinen-Layout-Programmen, um halt solchen elektromagnetischen Simulatoren das Layout mitzuteilen, damit die das simulieren können. Aber ich habe kein Open-Source-Programm gefunden, was dieses Format exportieren kann, was ja eigentlich auch das ist Hyperlinks ist auch eine Software, die das benutzt. Das ist so ein de facto Standard. Also das geht zum Beispiel mit Eagle und mit KiCad geht es nicht. Und man kann mit ein bisschen Anstand, KiCad kann zum Beispiel SVG exportieren und man kann, in SVG stehen letztendlich ja Zahlen, man kann das über das SVG dann wieder ins OpenEMS reinheben, das ist aber ein bisschen umständlich. KiCad bietet auf alle Fälle die Möglichkeit, solche Mikrowellenstrukturen zu machen, also Radial Stubs und verschiedene Mikrowellenkoppler und was weiß ich, kann man alles machen, aber man kann es eben leider nicht modellieren. Das, wie gesagt, drüber zu heben. AEG Mesher ist ein Meshing-Programm für FDTD, also das Meshing läuft alles im Octave. Ist auch nicht ganz tricky, also das ist auch nicht vollautomatisch. Ne? Man muss auch ein bisschen die Maxwell-Gleichungen im Hinterkopf haben, um das Meshing richtig zu machen. Ist ein ganz großes Thema und die Qualität des Meshings entscheidet halt über das Wohl und Wehe der Genauigkeit der Simulation. Ich meine, irgendwas kommt immer raus, aber ob das, was rauskommt, auch richtig ist, das hängt eben davon ab, wie das Mesh definiert wurde. Salome ist ein relativ großes Framework zum Post-Processing numerischer Ergebnisse. Das macht schicke Grafiken und ich kann auch andere Größen ableiten. Das wäre auch ein dankbares Betätigungsfeld. GPU-Einbindung habe ich schon erwähnt. Ich habe jetzt den Namen vergessen, es gibt ein Open-Source-Projekt, was auch eine GPU-FDTD-Löser hat, aber das kann es auch tun, aber das Ganze rundherum ist eben nicht so schön. Ne? Man will ja am Ende, wir sind eine Firma, wir müssen irgendwann mal Ergebnisse produzieren, wir sind nicht nur zum Spielen da und deswegen nehmen wir halt OpenEMS. Aber das zeigt, dass es geht und das wäre mal eine lohnenswerte Aufgabe. Ein großer Teil der Programmierarbeit ist CSXCAD, also dieses ganze CAD, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt tolle Open-Source-CAD-Programme, die eben nur nicht auf dieses Meshing von dem FTTD zugeschnitten sind. Und wenn man das irgendwie da reinheben könnte, also zum FreeCAD gibt es zum Beispiel eine PCB-Erweiterung. Und wenn man jetzt in diese Geometriedefinition, die hier ja schon drin ist, einfach noch das Meshing noch ein bisschen mit reinkriegt und in diesem von OpenEMS definierten XML-Format wieder rausschreiben kann, dann hätte man viel gewonnen. Und man könnte sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Elektromagnetik und nicht um diese ganze CAD-Programmierung, die ja andere Leute eigentlich schon gemacht haben. Gut, that brings me to the end. Was haben wir gelernt? Die heutigen Schaltungen werden immer hochfrequenter und breitbandiger. Lesen könnt ihr selber. Dabei verwischen die Grenzen zwischen den konzentrierten und parasitären Elementen. Also das Stichwort, ein Kondensator ist nicht nur ein Kondensator, für Antennen braucht man sowieso. Daraus bezieht sich der praktische Nährwert. Also diese ganze Maxwell-Löserei ist nicht nur dazu da, um Studenten zu quälen, man braucht sie auch wirklich im Produktdesign. Es gibt nur wenige freie EM-Simulatoren, einer davon ist OpenEMS, über den ich heute gesprochen habe. Und ich denke, ich habe euch vorhin gezeigt, dass es auch im Rahmen eines solchen Vortrages möglich ist, Ergebnisse zu produzieren, ohne stundenlang erst im Oktav rumprogrammieren zu müssen. Okay, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr möchtet.
Ja, ich möchte mich auch nochmal für den tollen Vortrag bedanken. Wenn es Fragen gibt, warten Sie bitte kurz, bis das Mikrofon da ist, damit die Zuhörer im Stream auch die Frage zu der Antwort, die sie hören werden, bekommen. Gibt es Fragen?
Nur eine ganz einfache Frage. Wissen Sie, ob es bei PETS ein passendes Interface gibt für dieses, wie heißt, Hyperlinks-Format, um das rauszubekommen?
Naja, es gibt ein Teilprogramm, was ich ja nicht erwähnt habe. Das ist Hype2Mat. Das ist ein ganz klassisches POSIX-Programm. Da muss ich ja den Bison dazu nehmen und alles Mögliche. Der hat ganz viele Abhängigkeiten. Also da ist ein richtiger Parser drin, so richtig nach den Regeln der Kunst, nach Good Old Unix School programmiert. Und der kann aber nur dieses Hyperlinks-Format lesen. Das Problem ist, also wenn ich ein Programm habe, was das kann, wie zum Beispiel Altium Designer oder Eagle, dann muss ich das einfach exportieren und kann das ins OpenEMS reinheben. Das habe ich hier in diesem Beispiel gemacht. Was jedes Leiterplattendesign-Programm kann, ist DXF exportieren und SVG exportieren. Das kann jedes Programm. Und es ist halt ein bisschen Frickelei, sich aus dem DXF oder dem SVG die Zahlenwerte der Polygone rauszuholen, aber wenn ich die einmal habe, dann kann ich da eine Matrix im Oktav draus machen und dann habe ich es. Das ist halt ein bisschen Frickelei und das ist halt eins von diesen Betätigungsfeldern, was ich hier auf der vorhergehenden Folie genannt habe. Das Hyperlinks ist zwar gut und schön, aber in der Open-Source-Welt nicht besonders vertreten. Und einfach eine automatisierte Methode, dieses SVG, was zum Beispiel das KiCad kann oder was andere, oder DXF, ich muss ja nur die Zahlenwerte rausholen. Das wäre meine lohnenswerte Aufgabe.
Und die Leiterplattenmaterialien gibt es in der Bibliothek zum OpenEMS mit, oder?
Die gibt es nicht in der Bibliothek. Das muss ich auf den Herstellerseiten gucken.
Ach so.
Was für ein Epsilon R hat es, was für ein Tangens Delta hat es, was kostet es, wie dick muss es sein. Und wenn ich das alles weiß, dann kann ich das hier eingeben.
Gut, alles klar.
Ist das im Hyperlink-Format, ist da die Leiterplatten-Sache schon modelliert oder ist das im Prinzip äquivalent mit der Grafik, also mit einem SVG oder so?
Das ist einfach ein Format, was die Leiterplatte so beschreibt, dass alle Daten drin sind, dass man eine elektromagnetische Simulation machen kann.
Also schon deutlich mehr als ein SVG.
Ja, das ist deutlich mehr. Also da steht zum Beispiel auch das Epsilon R mit drin. Die äußeren Abmaße, ja, also. Es sind, ich weiß nicht, ob man auch noch frequenzabhängiges Epsilon oder sogar richtungsabhängiges Epsilon, das glaube ich, kann man im Hyperlinks nicht. Aber jedenfalls, wenn man das Hyperlinks einmal hat, ist es Plug and Play. Dann muss ich es einfach nur importieren und alles ist gut.
Und gibt es da nicht Ansätze, das beim KiCad nachzurüsten, diesen Export? Weil das wäre ja der straightforward way,
das wäre, ins
KiCad reinzugreifen dann.
Beim KiCad hätte es nur den Charme, um es ins OpenEMS reinzuheben, weil mir ist kein anderes Open-Source-Programm bekannt, was das könnte. Und also wenn das jemand möchte, es wäre natürlich der einfachste Weg aus Sicht der elektromagnetischen Modellierer, wenn die KiCad-Leute das einfach in Hyperlinks schreiben würden und dann wäre es gut. Also die Leute, die das machen und sich darin zurechtfinden. Die können das sicherlich auch an einem Vormittag, aber zu denen gehöre ich nicht. Das wäre hierfür der einfachste Weg. Wenngleich SVG natürlich universeller ist, weil SVG kann jeder.
Da muss ich dann halt wieder irgendwas machen, was mir die zusätzlichen Daten irgendwo anders herholt.
Ja, meistens sind die Strukturen ja nicht sehr kompliziert. Also wenn ich, sagen wir mal, bis zu 10 Flächen habe, das kann ich noch händisch machen.
Ja, SVG hat halt den Nachteil, dass ich von Pixel wieder auf Vektoren kommen muss. Und das ist irgendwie
schon. Ja, SVG sind ja schon Vektoren, aber es dürfen halt keine Bézier-Kurven sein, es müssen Polygone sein, das muss, kann man dann auch alles. Also ich habe es jetzt neulich mal im Inkscape gemacht. Ne? Man nimmt ein SVG, es hat alles Mögliche drin, was ich nicht gebrauchen kann. Und dann muss man halt ein bisschen drin rumklicken, so dass man am Ende nur noch Polygone hat. Und wenn man die hat, dann spuckt man es einfach raus. Ein ganz dreckiger, aber funktionierender Weg ist, dass man LaTeX-Export macht, also diesen PS-Fig. Da stehen Zahlen drin und die muss ich dann einfach ausmessen mit den bekannten Maßen und dann skalieren, dann bin ich fertig.
Zwei Fragen. Kann OpenRMS drähtet, also das, wofür eigentlich NEC da ist?
Ja, kann es. Dafür ist es aber nicht zu empfehlen.
Okay. Und kann es frequenzabhängige anisotrope Materialien mit Epsilon und μ und solchen Sachen?
Ja.
Okay.
Okay, dann danke ich nochmal dem Referenten. Ich denke, falls noch Fragen auftauchen sollte, werden sie wahrscheinlich auch am Agilion-Stand unten zur Verfügung stehen.
Nicht die ganze Zeit, okay. Aber ihr seht mich ja, wie ich aussehe.
Gut, ja, vielen Dank soweit.